Unser Partner für diese Folge ist Forge of Empires. Das Strategiespiel ist spielbar in der App auf dem Smartphone oder Tablet und genauso im Browser. Ihr könnt jederzeit zwischen den Plattformen hin und her wechseln. In Forge of Empires führt ihr ein Dorf durch die verschiedenen Epochen der Menschheitsgeschichte. Von der Steinzeit bis in die ferne Zukunft. Durch geschicktes Handeln und taktisches Geschick auf dem Schlachtfeld könnt ihr ein beeindruckendes Imperium erschaffen. Um euch den Start in Forge of Empires zu versüßen, bekommt ihr ein spezielles Podcast ohne richtigen Namen Starterpaket von 10 Euro in Form der Ingame-Währung Diamanten geschenkt, um euer Reich zu vergrößern. Nur jetzt, im Oktober. Diamanten sind eine virtuelle Spielwährung, die nicht bar auszahlbar und nicht übertragbar ist. Klickt jetzt auf den Link unter dieser Episode, registriert euch bei Forge of Empires und ihr bekommt das Paket automatisch ausgespielt. Viel Spaß beim Aufbau eures eigenen Imperiums und viel Spaß bei der neuen Folge.
Herzlich willkommen zur neuen Folge. Das ist diesmal die Folge 15 Podcast ohne richtigen Namen.
Hi.
Hallo.
Ich beschreibe mal ganz kurz, was ich hier links neben mir sehe. Ich sehe einen Etienne, die Augen ein bisschen müde, die Mundwinkel etwas runtergezogen, obwohl er bald in Urlaub fährt. Eigentlich strahlend
gerade weil,
sein
oder?
Müsste, aber der hängt ein bisschen durch hier. Sieht aus wie so, kennst du das, wenn so ein Vogel aus dem Nest fällt und unten ziemlich dämlich reinguckt. So ungefähr siehst du aus gerade, Eddie.
Also man muss ja erstmal dazu sagen, wir haben jetzt gerade 6 Uhr morgens.
Das ist gelogen, wir haben genau 2 Minuten nach 10.
Okay, aber für mich ist es 6 Uhr morgens. Mhm. Und zwar musste ich heute nämlich schon tatsächlich um 7 aufstehen, weil ich den Kleinen übernehmen musste, den Großen übernehmen musste, weil morgen, also wir zeichnen an einem Donnerstag auf, wenn ihr das hört, dann bin ich wahrscheinlich schon längst wieder zurück aus dem Urlaub, aber egal, morgen fliegen wir und
wohin
gestern
denn?
Nach Malle, Dieven, nein, leider nicht.
Schön mal 20 Stunden mit 2 kleinen Kindern.
Malle Orca. Und gestern Abend ist uns aufgefallen,
fuck, dass ihr noch keine Flugtickets habt.
Nee, so ungefähr. Wir haben keinen Reisepass fürs Baby. Oh. Weil, also, keine Ahnung, ist einfach irgendwie, wir haben an alles gedacht. Vor allem, meine Frau denkt immer an alles. Die hat, glaube ich, für jede Körperstelle hat sie Sonnencreme.
Lotion.
Lotion. Es könnte ein Tsunami kommen und wir haben wahrscheinlich das.
Wird die auch immer hektisch, bevor es losgeht beim Verreisen, jedes Mal?
Da bin ich schlimmer. Ich bin ein ganz schlimmer Reisender. Also ich bin ein sehr guter Urlauber, aber ein sehr schlechter, sehr schlechter Reisender. Ich habe aber auch echt immer Pech mit Flugzeugen, mit Verspätungen, mit was auch immer und verlorenen Koffern und so. Ich habe immer irgendwas bei einer Reise. Immer. Und dieses Mal war es halt so, dass wir gemerkt haben, wir haben keinen Reisepass für das Baby. Dann haben wir erstmal gegoogelt und festgestellt, dass du tatsächlich für egal welches Alter einen Reisepass brauchst, also auch wenn das Baby, weiß ich, 2 Wochen alt ist, braucht ein Reisepass mit Bild, was ich auch nicht wusste.
Bild ist auch sinnvoll da, ne? Weil
ja, total,
nach 4 Wochen sieht es halt anders aus.
Ja, ja, genau. Aber ist halt einfach so. Und selbst wenn du ins EU-Ausland fliegst, also du brauchst einen Reisepass, es muss kein, wie ich dann festgestellt habe, biometrisches Foto sein. Also du könntest theoretisch das Foto auch selber machen, aber wer kann
oh Gott,
schon...
das ist ja noch schlimmer, biometrisch das Kind zu einem neutralen Gesichtsausdruck
ja,
zu bewegen.
Und dann aber ein eigenes Foto irgendwie ausdrucken, ist ja dann auch nicht so einfach. Dann haben wir gestern Nacht noch gegoogelt, wo kann man hier beim Butni oder Rewe irgendwie ein
Reisepass
beantragen. Ein Foto rausdrucken und so weiter. Und dann haben wir keinen Termin gehabt beim Amt und so. Und jetzt war meine Frau da. Die haben sie direkt zum anderen Amt geschickt, weil alle Termine natürlich voll sind. Und dann geht die natürlich schon so
heute schon.
Ja, ja. Heute schon.
Aber ich glaube, du kannst zum Flughafen gehen. Ah nee, fliegt ja gar nicht. Doch, klar, ihr müsst ja fliegen. Und da kriegst du, glaube ich, einen Ersatzausweis auf die Schnelle ausgestellt.
Wirklich?
Hast du das gegoogelt?
Nee, habe ich nicht gegoogelt.
Ja, wirklich?
Das, keine Ahnung, aber das sind dann so Risikosachen. Du willst ja nicht mit deinem Gepäck an den Flughafen gehen und dann da dich auf dein Glück verlassen, sondern also das ist der Worst Case. Bestenfalls weißt du, dass du alle Dokumente hast, die du brauchst, um die Reise antreten zu
können. Hast du die Geburtsurkunde?
Ja, wir haben jetzt alles, also während wir jetzt aufzeichnen, sitzt meine Frau hoffentlich irgendwo am Amt, auf dem Amt und kriegt diesen scheiß Babyreisepass.
Hoffentlich.
Ja. Aber das sind so unnötige Aufregungen, die du so einen Tag vor Abflug halt echt null brauchst.
Und wenn nicht?
Wenn nicht, dann ja, bleibt das Baby hier.
Ja, habt ihr nicht Kevin allein zu Hause gesehen?
Genau, das ist ja nicht allein zu Hause, bleibt er ja dann bei den Dominikus.
Wir sind übrigens im Urlaub, also wir fahren jetzt am Wochenende
nach Düsseldorf. Sorry, 4 Tage. Düsseldorf ist nicht Urlaub.
Wir fahren ja auch nur 4 Tage.
Düsseldorf ist...
Sag mal, hast du denn dein
10 Tage, Moment, du fährst 10 Tage nach Düsseldorf?
Nein, 4.
Ach so, ich habe verstanden, 10.
Kommt nicht jemand zu Besuch, der keinen Schlüssel hat, ausnahmsweise an diesem Wochenende, wie beim letzten Mal, als ihr nicht da wart, wo wir eine halbe Stunde im Flur standen und der Schlüssel war falsch, den du mir gegeben hast?
Na, das stimmt ja so nicht ganz. Wir haben halt einfach 3 Schlösser und ich habe gedacht, naja, wenn ich in Urlaub fahre, dann mache ich wirklich alle 3 Schlösser zu. Und die Schwester von meiner Frau wollte uns besuchen kommen, hatte aber nur 2 Schlüssel. Das heißt, sie hatte...
Ja, hattest du, haben wir schon mal gehabt, glaube ich, als, in der Folge.
Ein Schlüssel zu wenig. Ja, aber ist ja auch wurscht. Jedenfalls, morgen geht's in Urlaub. Ich freue mich sehr. Aber ich bin einfach sehr, sehr müde. Ich bin sehr müde, weil die Nächte sind kurz.
Die Leute, die jetzt auf Mallorca sind, die finden dich dann wo?
In Arenal.
Ah ja.
Direkt am Ballermann.
Du könntest jetzt Jochen unter Druck setzen, was die Veröffentlichung des Podcasts angeht, indem du tatsächlich sagst, wo du bist, weil du weißt, dass der Podcast nicht veröffentlicht wird, bevor du wieder zurück bist.
Ja, nee, ich sag natürlich nicht, wo ich bin, aber...
Diesen Podcast veröffentliche ich gleich eine Stunde, nachdem wir es aufgezeichnet haben. Was haltet ihr denn davon?
Das macht keinen Sinn, bist du so berühmt, dass du selbst auf Mallorca nicht alleine bist, dann... Hast du Angst, dass jetzt jemand spontan sich denkt, oh Mann, da kann ich Etienne treffen, jetzt mal schnell eine Reise nach Mallorca aber
buchen? Naja, man muss ja trotzdem nicht sagen, wo man gerade ist, in welchem Hotel oder so.
Aber in Mallorca trifft man sich mal ab und zu.
Mallorca ist tatsächlich klein, weil ich habe zum Beispiel überlegt, wir haben einen Bustransfer vom Flughafen zu unserem Ort und es wird fucking lang dauern, weil das ist halt, wir sind im Norden der Insel und es dauert, glaube ich, 1,5 Stunden und wir werden 100% in diesem Bus die Letzten sein, die an ihr Hotel gefahren werden. Und dann habe ich überlegt, fuck, nimmst du einen Mietwagen? Aber ich brauche ja nicht 2 Wochen lang einen Mietwagen.
Nimm noch ein Taxi. Und da gibt es auch Taxen. Fuck. Und da machst du am Flughafen einen Festpreis aus von 50 Euro.
Das ist so smart. Das ist das Smarteste, was ich jetzt gehört habe. Ich weiß was, wieso bin ich so dumm und komme nicht aufs Taxi? Weißt du, was ich gestern gegoogelt habe?
Georg.
Ich habe original, pass auf, was ernsthaft? Ich habe hier einen Lösungsvorschlag, der mir sinnvoller erschien als Taxi. Ich leihe bei Sixt oder bei irgendeiner Autovermietung, ja, das war Sixt, am Flughafen ein Auto, fahre dann in den nächstgrößeren Ort, wo es Sixt gibt, als Abgabestation.
Ach du Scheiße.
Und fahre dann von dort mit dem Zug zum Hotel. Und habe das gestern finanziell und zeitlich überprüft, weil mir Taxi nicht eingefallen ist.
Sag mal, sprichst du manchmal mit deiner Frau?
Wenn es sein muss.
ist der das auch nicht eingefallen?
Wir haben da so nicht drüber geredet, weil ist es nicht so schlimm, 1,5 Stunden in diesem Bus zu sitzen und zu warten. Für mich ist das unerträglich.
Ich glaube, ein Taxi in den Norden, das kostet 60 Euro oder so, wenn du vorher sagst, hier mach die Uhr oder die 60 Euro habe ich.
Aber halt Kindersitze, ne?
Haben die aber meistens drin.
Okay.
Also das ist auch das entspannter ist als ein scheiß Bus über die ganze... Wer weiß, wo die langfahren.
Ja, eben.
Das und dann müssen die noch aussteigen. Gut, wenn man 60 Euro übrig hat, dann kann man das machen. Ansonsten nimmt man halt einen
Bus für 5 Euro. Wenn man mit der gesamten Familie nach Mallorca verreist, dann hat man vermutlich gerade noch so 60 Euro übrig, oder?
Ja, also wie gesagt, das ist der Luxus, den ich mir dann gerne gönne, wenn ich mir dafür den Nerv spare, mit so einem Bus dann da einmal über die gesamte Insel zu fahren.
Gut, dass ich dir helfen konnte.
Gerne, das ist gerne, danke. Also gerne angenommen. Das war wirklich das, ohne Scheiß, Jochen, das ist das erste Mal seit 15 Folgen, dass du was sagst, worüber ich mich freue.
Nimm ein Taxi, so einfach kann das gehen.
Manchmal ist das so Betriebsblindheit, ne? Dass man auf eine einfache Sache nicht kommt.
Ich verstehe aber auch nicht, wieso bin ich denn nicht auf Taxi gekommen? Also das leuchtet mir jetzt überhaupt nicht ein. Wie dumm kann man sein? Und ich habe gestern wirklich 1 Stunde lang Zugverbindungen gesucht. Wie dumm.
Ja. Zugverbindung auf Mallorca?
Ja, gibt's. Wusste ich auch nicht.
Ist das nicht diese kleine Bimmelbahn, ja, so
eine
Bimmelbahn,
die fährt alle 1,5 Stunden.
Ja.
Alle 1,5 Stunden.
Großartige Alternative auch zum Bustransfer.
Ja, es war komplett Schwachsinn. Leute, wie geht's euch? Was habt ihr so erlebt? Georg, erzähl mir einen Schwank aus deinem Leben. Was gibt's Neues in der Hood bei dir? Bei dir wird ja regelmäßig gekidnappt, geschossen, gemordet, wollte ich sagen. Gibt es wieder spannende Gassi-Geschichten aus der Hood?
Mir ist heute wieder aufgefallen, wie viele Menschen doch unglaublich nett sind.
Okay,
das also, ich meine, ich will jetzt nicht
über die Lippen. Also, seit um 2:02 ist dir das aufgefallen jetzt.
Ne? Nein, davor, als ich mit dem Hund draußen war. Also, mir fällt das irgendwie relativ regelmäßig in der Nachbarschaft auf. Man hört ja so häufig, dass Leute sich beschweren, irgendwie alle sind so unfreundlich und so weiter. Oder am krassesten oder am blödesten finde ich halt immer, die Deutschen sind alle so unfreundlich. Ja, das hat jetzt irgendwie die Nation etwas aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit geerbt oder so. Und, mir fällt das irgendwie immer wieder auf, wenn ich mit den Hunden spazieren gehe, wie viele nette Menschen es doch gibt. Ich habe mich gerade eben wieder mit einem netten, älteren Herrn, kann man schon sagen, ich schätze ihn so um die 70, vielleicht ein bisschen drüber, unterhalten, den ich im Park getroffen habe, als ich mit dem Hunden Gassi gegangen bin und schon vorher mal getroffen hatte. Und den habe ich beim Spazierengehen gesehen, der hat so eine Hundemarke angehabt, ne? So eine Soldatenhundemarke, ne? Und dann habe ich ihn halt gefragt, ob das seine ist. Und dann sagte er halt, nee, es ist die von seinem Sohn. Und dann dachte ich mir, um Gottes Willen, jetzt bist du gerade in den größten Fettnapf getreten.
Dass der dass der Sohn im Krieg gefallen wäre, oder?
Genau, was? Also war so meine erste Assoziation. Aber dem war nicht so. Aber die hat er trotzdem getragen, nachdem sein Sohn halt in Afghanistan irgendwie eingesetzt worden ist. Und das war dann irgendwie danach sein Glücksbringer oder so. Und dann hat er ein bisschen darüber gesprochen, was das für ein Gefühl ist. Der Sohn war nur in Anführungsstrichen 4 Monate dort. Aber er sagt, er ist halt jedes Mal zusammengezuckt, wenn das Telefon geklingelt hat. Und da habe ich mich gefragt, klingelt überhaupt das Telefon, wenn dem Sohn etwas passiert ist? Oder kommt dann irgendwie jemand vom Verteidigungsministerium persönlich vorbei, um die schlechte Nachricht zu überbringen? Ja, mit dem habe ich mich unterhalten auf jeden Fall. Und der war sehr, sehr nett und mir passiert das ständig, dass ich beim Gassi gehen Leute treffe, mit denen ich mich nett unterhalte. Und es sind fast immer ältere Leute. Also so.
Ganz kurzer Einwurf, für alle, die das mal interessiert. Es gibt eine sehr interessante Doku-Film, der heißt Restrepo oder Restrepo.
Ah, hab ich auch mal
gehört von einer Einheit, die in Afghanistan, in den Bergen von Afghanistan sozusagen verschanzt ist, und wie das da so ist. Und das ist wirklich mit im Prinzip komplett aus selbstgedrehtem Footage gemacht. Und es ist wirklich hochinteressant, teilweise bedrückend, teilweise krass, teilweise auch ein bisschen langweilig, weil es halt einfach so ein bisschen den Alltag von Soldaten da, die so mitten in den Bergen von Afghanistan stationiert sind. Er hat, glaube ich, auch ein paar Preise gewonnen. Restrepo heißt das, kann ich empfehlen, auf jeden Fall, wenn man mal so ein bisschen dann
eingeht. Ich glaube auch, dass ich den mal gesehen habe. Ich bin auch so ein riesengroßer Fan von Dokus und ich glaube, die habe ich auch irgendwann mal gesehen.
Also es ist ein richtig gute Laune-Podcast heute, wie ihr merkt.
Aber ich bin auch Fan von so Crime-Dokus. Ja, Moment, aber ich war ja gerade davon am Reden, dass so viele Leute so nett sind. Und es sind auch in ganz, ganz vielen Fällen halt, wie gesagt, die eher etwas Älteren, also so Rentner. Rentner und älter. Und
also unser Alter.
Genau, den Witz können wir jetzt immer machen. Ne? So, also wenn ich sage, jemand Älteres, also jünger als du oder das passiert mir jetzt irgendwie ziemlich regelmäßig. Das ist so das erste Mal, dass ich irgendwo wohne, dass ich ganz, ganz viele Leute aus der Nachbarschaft nicht nur kenne, sondern nicht nur irgendwie man nickt mit dem Kopf oder so, wenn man sich sieht, sondern auch regelmäßig mal mit denen quatsche. Also da kann ich irgendwie, wenn jemand sagt, alle sind mal so unfreundlich, das überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich glaube, es liegt an den Hunden, ganz schlicht und ergreifend.
Der Mann, den du getroffen hattest, der hatte auch Hunde, ja?
Er selbst hatte keinen Hund, aber er hat halt immer so ein bisschen, der kleinere von meinen beiden Hunden, also die kleinere ist Poppy und die will immer mit jedem spielen und dann kommt man halt zwangsläufig mit
also Leuten. Also der war halt einfach nur spazieren, oder?
Genau, der war irgendwie so ein Ründchen.
Ich frage mich immer, wann kommt man in das Alter, wo man sagt, ich gehe spazieren?
Ja, oder wann kommt man in das Alter, wo man sich denkt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um nach draußen zu gehen, mich auf eine Bank zu setzen und Bäume anzustarren?
Genau, das ist
so ein bisschen
ist
ein wie Golfspielen, ne?
Wenn man alles erlebt hat. Wenn man alles erlebt hat, ich setze mich
auf. Ist euch schon mal aufgefallen, dass beim Golfspielen eigentlich das ultimative Ziel ist, weniger Golf zu spielen?
Wir haben dich jetzt schlecht verstanden, weil du so.
Ich hab's aber verstanden. Was? Es ist, im Prinzip ist Golf so aufgebaut, dass es möglichst schnell vorbei ist.
Ja, wenn du richtig gut bist, musst du weniger Golf spielen.
Aber zum Beispiel, das ist ja zum Beispiel beim Laufen oder so beim Joggen auch.
Stimmt.
Oder,
mhm.
Also ja. Das sind viele Sportarten, die man möglichst schnell hinter sich bringen möchte.
Mhm. Aber ich mag Golf.
Ich war neulich Golf spielen.
Richtig, du warst Golf noch oder nicht oder neulich?
Ich war neulich Golf spielen. Für unsere Morningshow Moin Moin war ich mit Florentin auf einem Golfplatz.
Aber auf so einem richtigen 9, 18 Löcher oder so?
Naja, wir waren
oder
bei
nur
der,
also
der Driving Range und bei der Putting.
Also du warst Putting, nicht Golf spielen, du warst auf der Putting Range und hast Abschläge gemacht.
Okay, Jochen. Und da geht er wieder hin, der Sympathiebonus, meine Damen und Herren.
Ja, du sagst, du hast Golf gespielt. Alter, nein,
weißt du,
du hast Abschläge
beim Fernsehen gelandet wärst,
aber du hast das morgens
an der Grindelallee langlaufen und Strafzettel verteilen. So wie ich gestern.
Ey, ich hab dir eben den Taxi-Tipp gegeben. Hallo, sei nett.
Für meine Frau beim Frauenarzt ein Rezept abholen. Und da habe ich gepackt, weil das ist bei uns bei der Arbeit. Und da habe ich
hast du dich komisch gefühlt, als du da reingegangen bist?
Nee. Da war ich ja wegen den Kids, war ich schon häufiger mit.
Ach so, okay.
Alles gut deshalb. Aber ich hatte mich tatsächlich schon, als ich das erste Mal dann da mitkam, habe ich direkt gedacht, die denken bestimmt alle, wenn er reinkommt, was will er denn hier? Aber egal.
Wollte ich das sagen, dass du dich da dort falsch fühlst?
Ja, ich gehöre hier nicht hin.
Die sehen das alle.
Komisch.
Was machen sie hier? Gehen sie bitte.
Er ist doch keine Frau. Und dann habe ich da geparkt und zwar auf einem Behindertenparkplatz. Und ich schwöre bei Gott, erstens, vor und hinter mir
dürfen eigentlich Schwangere
viel
parken?
Platz. Was?
Ob da Schwangere parken dürfen? Auf dem Behindertenparkplatz?
Das weiß ich nicht.
Das weiß ich nicht.
Aber warte doch jetzt mal. Vor und hinter mir war Platz. So, und ich springe aus dem Auto raus, gehe mit dem Rezept da rein. Geh mit der Karte da von meiner Frau da rein, um das Rezept da abzuholen oder was.
Als du auf dem Behindertenparkplatz geparkt hast?
Als ich auf dem Behindertenparkplatz.
Als Mann, der zum Frauenarzt geht, okay.
Exakt. Gut. Und ich schwöre, es waren 45 Sekunden. 45 Sekunden rein, ich komme raus, da steht er schon da.
Und schreibt auf.
Ein Behinderter?
Er schreibt das Auto vor mir auf. Ich sprinte.
Behindertenparkplatz ist auch scheiße teuer,
Ich sprinte natürlich direkt zum Auto. Er kommt direkt auf mich zu.
Ich hätte mir eine Krücke geholt, schnell. Und schnell nochmal zurück, zum Arzt.
Ja, das stimmt, das ist eine gute Idee gewesen. Und ich sage so, ich bin schon weg. Und er sagt, Sie haben aber schon geparkt. Und ich sage, es waren wirklich nur 45 Sekunden. Das Auto ist abgestellt, Motor aus, Sie haben geparkt. Ich kann sie jetzt direkt hier aufschreiben.
Ich weiß, wie Eddie hier abgeht.
Nee. Ich natürlich in dem Moment.
Er verhandelt noch. Eddie verhandelt.
Es war wirklich nur, ich habe für meine Frau und so weiter, es tut mir wirklich leid, ich bin sofort weg.
Ach so, einen auf Devot erstmal.
Und das Geile
gemacht.
Ist, aber seine Argumentationskette macht überhaupt keinen Sinn, weil er hat gesagt, wenn jetzt jemand mit Behinderung vorbeifahren würde an diesem Parkplatz, der würde ihr Auto sehen und würde natürlich weiterfahren, weil er hier keinen Parkplatz findet. Und
ja,
ich habe mir,
recht.
Ja, hat er recht, einerseits, aber ich habe mir auf die Lippe gebissen und gesagt, die Belehrung von Ihnen dauert länger, als ich hier geparkt habe.
Ja, aber der sieht ja jemanden, der im Wagen steht.
Ja, trotzdem.
Zu dem Zeitpunkt.
Aber das ist ja, ach komm mal, Georg, jetzt.
Naja, aber wenn du irgendwo lang fährst und
dann weiß er trotzdem nicht, wie lange diese Diskussion
jetzt merkst du ja,
aber da, ist ein, aber da ist doch ein Fahrzeughalter, wo man weiß, okay, den kann ich zumindest fragen, ob er jetzt wegfährt.
Ich blockiere trotzdem illegalerweise länger das Auto, den Parkplatz,
ja,
als wenn er mich nicht belehrt.
Aber wenn
hätte.
Da keiner steht, dann denkt er sich, der kann jetzt hier 8 Jahre lang parken. Ich fahre weiter um den Block, wenn er sieht, da stehen gerade zwei
ja,
an einem
doch
Auto.
Aber weißt du was, Georg? Jetzt merkst du im Laufe dieses Podcasts merkst du, was für ein Typ eigentlich Eddie tatsächlich ist, ja? Also immer im Unrecht sein, aber nie das Unrecht mal zugeben. Anstatt zu sagen, was kostet das hier? Ich bezahle Ihnen das. Sie haben absolut recht. Nee.
Alter Schwede, Georg.
In Frankfurt prügelt er sich, hier macht er unsere deutschen Knöllchen schreien.
Ich sage mal deutschen so, ich habe zu 80% recht und 20% sind Fingerspitzengefühl. Und die Menschen haben einfach kein Fingerspitzengefühl. Wenn man einfach immer auf den Paragraphen rumreitet,
du hast also eine Strafe zahlen
kannst du doch
müssen.
So nicht durchs Leben.
Du
Nein,
hast
er hat
also,
mich gehen lassen.
Also hat er Fingerspitzengefühl gehabt.
Ja, aber er musste mich erst noch belehren. Und das ist das,
ja,
was mich genervt hat.
Du hast auf dem Behindertenparkplatz geparkt.
Ja, und?
Und du hast keine Strafe bezahlt für das Parken auf dem Behindertenparkplatz. Und du beschwerst dich auch noch.
Ich bin doch der Good Guy, der für seine Frau zum Frauenarzt geht. 45 Sekunden. Wenn ich auf der Spur geparkt hätte.
Bestimmt auch
Reihe,
nur nach der Diskussion bist du gefahren, gehabt. Oder?
Ach, leck mich doch.
Also, kannst du mich kurz zum Arzt fahren? Oh.
Weißt du was, Georg?
Ja.
Weißt du, wie das gleich aussieht, wenn seine Frau wiederkommt vom Amt und sie den Reisepass nicht hat? Weißt du, was dann hier los ist? Dann fährt er dahin.
Nee, da fahre ich ohne die in Urlaub.
Ohne die Kinder und deine Frau.
Ja, endlich wieder Urlaub.
Sehr gut.
Ist deine Frau eigentlich so eine ganz nette? Ich habe deine Frau noch nicht kennengelernt. Ist die so eine ganz nette? Sagen die Leute manchmal zu dir, hätte ich nicht gedacht, dass du so eine nette Frau hast?
Sagen wir mal so, die Leute sagen oft zu ihr, sie verstehen nicht, dass sie es mit mir aushält. Und das kann ich ganz gut.
Das habe ich noch nie gesagt, oder?
Das kann ich unterschreiben.
Das hast du noch nie gehört, Jochen?
Nee, das habe ich noch nie gesagt.
Das habe ich aber zu deiner Frau schon ganz oft gesagt.
Du Arsch.
Ey Leute, soll ich euch was erzählen?
Oh, erzählst du die Geschichte, wo deine Mutter ins...
Das ist eine sehr gute...
Ich habe doch noch gar nichts gesagt.
Du bist, du bist so lange beim Fernsehen und beim Radio.
Ich habe doch noch nichts gesagt.
Du kennst doch die Basic Rules vom Storytelling und vom Moderieren. Und trotzdem...
Ich habe mir auf die Zunge gebissen.
Unterbrichst du mich während meiner Anmoderation, um vorwegzunehmen, was ich gerade anmoderiere.
Dieser scheiß Superstar hier neben dir, ne?
Nee, das hat nichts mit Superstar zu tun, Mister.
Ich hab mir
er klaut Notiz, unsere Knöllchen.
Ich habe mir heute als Notiz für die Folge aufgeschrieben, Etienne der Superstar.
Ja, das, Leute.
Erzähl jetzt die scheiß Geschichte.
Okay, pass auf.
Crazy.
Lasst euch
und dann sag ich gleich, kenne ich.
Überholspur erzählen, ja? Also, erstens. Nein, ich erzähl jetzt die Geschichte, wie meine Mutter am Wochenende, am Montag war das, glaube ich, genäht werden musste am Arm, weil sie auf die Fresse gefallen ist, weil ich ihr die PlayStation VR-Brille gezeigt habe.
Ach Gott, das hast du auf Twitter geschrieben,
ja, glaube ich, oder so. Ja, da habe ich ein Foto auch gepostet. Und ich muss dazu sagen, ich habe mich so drauf gefreut, meine Mutter hat mit... Meine Mutter hat mit Computer und Videospielen wirklich überhaupt nichts am Hut. Ich glaube, die kennt Super Mario Bros. Noch, weil sie damals gesehen hat, wie ich als Kind das auf dem NES gespielt habe. Und da hört es auch schon auf. Ich glaube, sie weiß nicht mal, was Tetris ist. Also sie hat wirklich überhaupt keinen Plan. Was ein bisschen traurig ist, wenn der Sohn seit 20 Jahren in dieser Branche arbeitet. Aber okay, Mama. Ja, also ist nicht so ihr
Ding. Hört die regelmäßig unseren Podcast?
Weiß ich
bestimmt
nicht. Ja. Jedenfalls habe ich dann jetzt PlayStation VR zu Hause. Und habe extra so ein paar Demos runtergeladen, um meiner Mutter zum ersten Mal Virtual Reality zu zeigen. Und ich finde es eigentlich, die Idee ist eigentlich ganz geil, jemandem Virtual Reality zu zeigen, der so überhaupt keinen Bezug zu Computern, Videospielen hat, weil einen das dann eben noch mehr flasht. Ja, wenn du jetzt schon alles mal gesehen hast, dann ist es vielleicht nicht ganz so beeindruckend, aber wenn du...
Ist das nicht so das Standardkonzept, wenn irgendwo VR vorgestellt wird, dass man das immer mit Leuten macht, die total erstaunt darüber sind? Jochen, das haben wir doch auch gemacht in der einen Sendung, ne?
Ja, ja.
Wem habt ihr es gezeigt?
Steven Gätchen.
Echt?
Ja.
Aber der kennt sich doch schon ein bisschen
aus.
Ja, gut, also nicht so sehr
geflasht wie deine Mutter. Der hatte die HTC Vive aber noch nie, der meinte,
das klingt immer wie eine Beleidigung, wenn man das sagt, ne? Nicht so sehr geflasht wie deine Mutter.
Den sehe ich jetzt übrigens gleich.
Den Steven?
Steven Gätchen.
Ja, schöne Grüße von mir.
Ja, also deine Mutter und VR. Ist ein
Star-Kumpel von mir.
Seid ihr in der kleinen Enklave auf Mallorca zusammen?
Genau.
Du siehst ihn jetzt echt gleich?
Ja, wir machen jetzt zusammen eine Folge Kino Plus gleich. Jedenfalls. Also, ich zeige meiner Mutter PlayStation VR, setze ihr die Brille auf. Als erstes zeige ich ihr Trico. Weiß nicht, ob ihr das kennt.
Nee.
Beziehungsweise, wie hieß denn das? Wie heißt das Trico? Du weißt das hier mit dem Guardian. Wie heißt es denn? Ist egal, mit diesem riesen Vieh. Ist eigentlich ein PlayStation 4-Spiel und kam nochmal als Virtual Reality-Version raus. Und es fängt halt so an, dass du in einem Raum bist und dann guckst du hoch und da ist so ein Riesen, so eine Art Fuchur, so eine Art Drachen. Lesen, aber ein lieber Drache. Und der ist halt irgendwie so 10 Meter über dir und dann musst du den rufen und dann jumpt er von da oben runter, bumm, und landet vor dir und kommt mit der Schnauze so an dich ran wie so ein Pferd und will an dir schnuppern. So, das habe ich meiner Mutter gezeigt. Da wäre sie fast am Herzinfarkt gestorben. Weil es sieht wirklich sehr beeindruckend aus, wie dieses Vieh zu dir kommt. Meine Mutter hat so gebrüllt und ich weiß...
Hast du ein Video davon?
Ich habe natürlich ein Video davon und ich gebe euch nur die Audio... Sorry, Mama. Aber es muss man, sonst glaubt es einem keiner. Ich zeige euch ganz kurz, oder ihr könnt kurz hören, wie meine
Hast du auch das Video, wie sie auf die Fresse fällt?
Leider nicht. Warte, ist das hier? Warte. Hier wird das Vieh gerufen.
Ich höre leider gar nichts, aber das macht nichts.
Hörst du was, Georg?
Komm jetzt runter, ich kriege Genickstarre.
Drück Nummer X.
Hörst du was, Georg?
Ja, so ein bisschen.
Nummer X.
Du wirst gleich die Schreie hören, keine Sorge.
Warum?
Warte, ich muss das mal vorspulen. Das ist vielleicht...
jetzt.
Okay, ist das falsche Video gewesen. Das ist das Richtige. Hier kommt das Vieh jetzt. Achtung.
Du kannst ja
jetzt dein Haus.
Sie sagt, das ist geil, wie sie im Stuhl sitzt. Geil. Sie sitzt ganz völlig eingesackt im Stuhl.
Sie hat das Original des Joypad vor die Brille gehalten als Schutz. ja, jedenfalls, das war der erste Streich, aber das war noch nicht dann, was. Da habe ich schon gedacht, okay, wir müssen die ganzen anderen Sachen, die ich runtergeladen habe, Resident Evil 7 und so weiter, habe ich gesagt, okay, lässt du mal besser in der Schublade. Stattdessen machen wir den Job Simulator. Der Job Simulator bei Virtual Reality ist so das Standardding, was man jedem zeigt, der Virtual Reality ausprobiert. Gibt es auch für die Vive und für Oculus. Und ist wirklich eine ganz tolle App, wo du in der Küche stehst, du kriegst Rezepte. Und dann musst du, weiß ich nicht, ein Sandwich belegen, musst eine Küchentür aufmachen, nimmst die Wurst raus, kannst sie schneiden, legst sie aufs Brot, legst sie auf den Teller und so weiter. So Basic-Geschichten, die aber ganz gut zeigen, wie es funktioniert Virtual Reality-mäßig. Das habe ich dann mit meiner Mutter gemacht und die hat es auch echt gespielt, 10 Minuten lang oder 5 Minuten lang richtig gut da alles hingekriegt.
Und Mutter erstmal in die virtuelle Küche geschickt, genau, auch geil. Mal,
da kennt sie sich aus. Ja, und dann passierte Folgendes. Meine Mutter hat völlig vergessen, dass sie in der Virtual Reality ist, mehr oder weniger. Die war so in diesem Spiel drinne und wollte sich so eine Kaffeetasse oder irgendwas schnappen, die so an einem Tresen da stand. Und dann beugt sie sich nach vorne und denkt, sie stützt sich ab an einer virtuellen, an einem virtuellen Ding. Aber natürlich war da in echt nichts. Und wir gucken von außen nur zu und denken nur so, meine Mutter beugt sich so komisch nach vorne und plötzlich kippt die nach vorne, wie halt jemand, der sich an was anlehnt, was nicht da ist. So mit einer totalen Selbstsicherheit. Hier ist ja Stabilität, aber hier ist gar nichts, ja. Und kippt nach vorne über, durch diese schwere Brille auch noch. Meine Mutter ist auch sehr klein, die ist 1,60, ja. Und schon ein bisschen gaga von der Virtual Reality, null Gefühl für Raum und wo sie gerade steht. Plötzlich kippt sie nach vorne mit der Brille zuerst, knallt mit dem Kopf auf meinen Fernseher. Richtig geärgert hat.
Hat sie sich erstmal eine gefangen.
Genau. Und mit dem Hals und den Armen auf den Fernsehtisch.
Oh Gott.
Und wir springen natürlich auf, alle voll im Schock. Mein Kleiner völlig im
Etienne
Schock.
Hält den Fernseher fest, zwei andere helfen der Mutter auf.
Ich erstmal mit einem Kühlpack an den Fernseher ran. Und ja, dann haben wir ihr die Brille abgenommen, meine Mutter so, ich glaube, ich werde ohnmächtig, wir ihre Füße hoch und dann sehe ich plötzlich, sie hat einen kleinen Cut am Hals, also das war wirklich nur ein kleiner Kratzer, aber das zeigt, wie knapp das war, direkt am Kehlkopf. Und dann sagt sie aber, es geht und dann sehen wir, dass sie am Arm so ein bisschen Haut weggeschürft hat, also so wirklich so die obere Schicht Haut, sodass du wirklich das Fleisch da drunter siehst. Und da drinne war so ein kleines, ich würde mal sagen, so wie so ein, ja, keine Ahnung, wie so ein Kugelschreiber-Kopf, ein kleines Löchlein. Also nicht groß, aber scheinbar tief, weil da kam einfach immer so ein bisschen Blut raus. Und dann haben wir das abgetupft und desinfiziert und Pflaster und das Pflaster war halt, weiß ich nicht, nach 5 Minuten komplett rot. Dann haben wir einfach festgestellt, okay, das hört einfach auch nicht auf zu bluten. Und da sind wir dann eben zum Notarzt gefahren und da wurde es dann genäht. Und das ist die Geschichte, wie ich meiner Mutter Virtual Reality gezeigt habe. Übrigens danach nicht mehr. Ich hatte noch Achterbahn und Geisterbahn und
weiß nicht. Gibt es nicht so ein virtuelles Krankenhaus, wo man sich selber auch noch verarzten kann?
Genau,
oder so?
kann sie sich selber verarzten. Aber es war es klingt lustig. Es war ein Stück weit lustig, muss ich sagen. Also ich kann es nicht anders sagen, als es war lustig, wie sie nach vorne gekippt ist, weil es sah einfach. Es war einfach so, wie als ob sie eingefroren wäre und einfach nach vorne kippt. Wisst ihr, was ich meine? Es sah wirklich ein bisschen lustig aus, aber dann war ich auch ganz schön geschockt und hatte auch echt ein bisschen Schiss um meine Mama. Aber Ende der Geschichte ist, alles ist gut.
Am nächsten Tag konntest du ja schon wieder Alkohol trinken, habe ich gehört.
What? Willst du das vielleicht erklären, Jochen, oder lässt du es einfach so im Raum stehen?
Ihr habt kein Wein im Haus für deine Mutter, wenn deine Mutter kommt.
Doch, der war schon weggesoffen.
Ja.
Ich frage mich gerade, ob das...
Ich krieg nur eine SMS von Eddie. Habt ihr ein Weinglas? Und ich so, was will der jetzt mit dem Weinglas, der Eddie? Geh schon in die Küche und hol ein Weinglas und dann überlege ich nochmal, was will der eigentlich von mir?
Ich meine ein Glas Wein.
Ja, genau. Ja, und dann hatten wir aber auch nicht. Habe ich eine Flasche Sekt gegeben. War auch gut. Das war die Geschichte, die ist jetzt nicht witzig, aber gut. Was wolltest du sagen, Georg?
Ich frage mich gerade, ob so Verletzungen durch VR in Zukunft etwas werden, was was eine Rolle spielt, also was signifikant wird. Weil man sieht das ja, das ist ja ein sehr häufiges Thema, dass Leute VR-Brillen aufhaben und dann halt irgendwie umkippen und man lacht darüber. Es gibt bestimmt ganze Zusammenschnitte davon, nur von Leuten, die im VR irgendwie was umwerfen oder umkippen und so weiter und so fort. Ich meine mal irgendwo eine Statistik gelesen zu haben, dass mehr Leute von Cola-Automaten und sowas, ne, getötet werden als von Haien im Jahr. Und da frage ich mich, ob die
Cola-Automaten?
Ja, so von Vending-Maschinen, also Cola-Automaten, Essens, Süßigkeiten-Automaten und sowas, alles zusammengenommen.
Warum? Weil die
auf die Leute kippen
oder was?
Ja, weil sie auf die Leute kippen, wenn die versuchen halt irgendwie da entweder
ihre Hand rauszuziehen.
Was rauszuziehen oder das Geld zurückzubekommen oder daran rütteln und so weiter oder die kippen wollen und so weiter.
Ach, was für ein Scheiß-Tod.
Ja, ja.
Aber die haben manchmal aber auch so Scheißklappen da unten, wo man den ganzen Kack nicht rauskriegt.
Ja, oder irgendwas verhakt sich dann halt und dann versuchen die Leute halt diese Maschine so zu kippen, dass das, was sich verhakt hat, rauskommt, unterschätzen aber, wie schwer das Ding ist und dann kippt das um.
Stell dir mal vor, was ein richtig beschissener Tod ist, wenn du verhungerst, während dein Arm im Snackautomaten ist.
Mhm. Ja, ja.
Das wäre wirklich...
Ja, ich glaube, so Hungertode sind das nicht so häufig, aber halt, die davon halt begraben werden und dann ersticken oder, keine Ahnung, Kopfverletzung oder sonst was. Und ich frage mich, ob das, wenn VR sich durchsetzen wird, ob wir regelmäßig jedes Jahr zig Tote hätten durch VR. Weil was du beschreibst, das kann ja tödlich enden ohne weiteres. Lass das 1000 Leuten passieren und bei einem davon passiert es halt so unglücklich, dass es ihnen das Leben kostet.
Ich bin für einen VR-Führerschein.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass du, wenn du die Brille absetzt, dass manche Leute so dizzy sind, dass sie dann eben auch umkippen und stolpern oder fallen oder irgendwie sowas. Also das ist ja...
Kann auch sein, ja.
Oder auch die Langzeitwirkung. Zum Beispiel habe ich auch schon mal vorgeschlagen, dass es gibt eine normale Altersfreigabe für Gewalt oder so. Aber wie ist es eigentlich, müsste es nicht noch eine neue Altersfreigabe für Virtual Reality geben? Weil das ja noch mal viel immersiver ist. Und zum Beispiel, ich kann mir die schlimmsten Horrorfilme angucken, no problem. Aber ich kann nicht Resident Evil 7 Virtual Reality spielen, weil mich das fix und fertig macht. Und weil es so schlimm ist. Mhm. Und das zeigt mir eben, dass das einfach nochmal eine neue Stufe an psychischer Belastung ist oder so. Und dafür müsste es eigentlich eine Evaluierung geben von Experten, die einschätzen, was für Langzeitschäden so ein Spiel macht oder so. Auch, ich meine, das wird ja immer krasser. Überleg mal, wie Virtual Reality in 15 oder 20 Jahren aussieht, wenn du dann irgendwie Battlefield 19 spielst oder was auch immer. Und mit so einer Full-Body-Suit mitten im Krieg bist und es sieht alles 100% genauso aus wie echter Krieg und es fühlt sich auch an wie echter Krieg. Und du weißt ja, dass du Traumata bekommst von sowas. Also müsste das doch zwangsläufig irgendwann dahin führen, dass man das näher untersucht, oder?
Gibt es keine Untersuchung? Also mir ist auch keine bekannt tatsächlich. Aber das ist nun ein guter Hinweis, dass man tatsächlich so eine Art Warnung auf dem Produkt hat. Achtung, wenn Sie hier eine halbe Stunde im Krieg sind, Maske runter und gucken.
Ja, also keine Ahnung, irgendeine Form von, ich bin mir sicher, es wird irgendwann kommen oder so, aber ja, ich finde es gar nicht so unbedenklich. Da steht zum Beispiel auch drinne, bei PlayStation VR zumindest steht drinne erst ab 12. Also egal welcher Inhalt, auch wenn du dir jetzt einen Virtual Reality Cartoon anguckst, mit Mickey Mouse oder so, auch ab 12, weil wahrscheinlich das sonst mit dem Gehirn eines Kindes rummacht oder so. Keine Ahnung, dass es das noch nicht checken kann oder irgendwelche Synapsen explodieren oder so.
Mir wird immer schwindelig. Also ich habe Eve Valkyrie zum Beispiel gespielt. Da kann man sich auch um so um 360 Grad rumdrehen in diesem Raumschiff und da wurde mir richtig schwindelig. Ich konnte das 3 Minuten spielen, dann musste ich das Ding abziehen. Ja. Ist nichts für mich.
Also es gibt auch ganz, also zum Beispiel auch die Brillen sind natürlich sehr unterschiedlich. Manche kriegen diese Motion Sickness, wie das heißt, besser in den Griff. Manche Leute sind auch einfach total anfällig dafür. Manche macht es zum Beispiel der Simon, der mega der VR-Fan ist, der kann irgendwie auch 2-3 Stunden am Stück Virtual Reality zocken, das juckt den nicht. Ich habe schon nach einer Viertelstunde kriege ich schon Schweißausbrüche und mein ganzer Körper reagiert irgendwie da drauf und findet das mega anstrengend.
Ich finde es auch sehr anstrengend.
Also, ja, aber ich glaube, da sind wir auch noch in den Anfängen.
Ich weiß nicht, ob es wie viel weiter kommt als die Anfänge, ehrlich gesagt. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass das so eine Sache ist, die eine Nische bleiben wird.
Ja, glaube ich nicht. Glaube ich echt nicht. Also ich glaube, dass das irgendwann, ich kann nicht sagen, ob es jetzt in 5 oder in 15 Jahren ist, aber wenn das so quasi auf Kontaktlinsenebene ist oder auf quasi normalen Brillengestellniveau ohne Kabel und so weiter, wo du dann einfach nur noch Augmented Reality und Virtual Reality ganz easy und leicht darstellbar hast. Ich glaube, dass dann da schon
mehr passiert. Ich glaube, das große Problem ist tatsächlich gar nicht die Abschaffung dieser ganzen technischen Hürden und dass das leichter wird und besser dargestellt ist, sondern dass im Kopf was passieren muss. Das ist eben dieser Umschaltfaktor zwischen jetzt bin ich in der anderen Welt und jetzt bin ich wieder in der normalen Welt. Ich glaube, das kriegen wir einfach gar nicht so, siehe deine Mutter hin. Also ich glaube, da muss was, also in meinem Alter vielleicht nicht mehr. Vielleicht, wenn die neue Generation aufwächst und die früh damit anfangen, kriegen die das hin. Aber ich glaube, das ist das Ding, oder? Also, dass du in diesen beiden Welten lebst und die du dir aber trotzdem irgendwie mit dem Kopf ja unterscheiden musst eigentlich.
Ja, aber ich glaube, da gewöhnt man sich halt dran. Ich meine,
ich nicht. Du?
Ja, weiß ich nicht.
Oder genau. Simon halt. Aber ja. Die Masse?
Ja, weiß ich nicht, aber ich glaube, in 100 Jahren oder so ist es halt ein Standard so. Das ist einfach, die wachsen ja auch jetzt schon mit ganz anderen Sachen auf. Also du wächst da ja so, sag ich mal, schrittweise so rein.
Ich habe bei VR halt immer noch das Gefühl, dass, also VR verbessert ja nicht jedes Spielerlebnis. Es gibt ja einfach Spiele, da bringt mir der Effekt VR nichts. Im Gegenteil, der ist eher hinderlich. Wenn ich FIFA spiele oder so, kann ich mir im Moment nicht vorstellen, dass das besser wird als VR-Spiel. Und ich habe auch das Gefühl, dass die meisten VR-Spiele eher Showcases sind für die VR-Technik als tatsächlich ein Spielkonzept, das einfach nur besser wird durch VR. Survival Horror ist ein Genre, von dem du gerade gesprochen hast, wo ich glaube, das ist perfekt für VR. Das ist was, das hat VR gebraucht, aber ganz viele andere Genres nicht. Deswegen bin ich halt nicht sicher, ich glaube, dass sich VR nicht so unbedingt durchsetzen wird, zumindest nicht als allgemeines Ding, was irgendwie jeder regelmäßig nutzt und zu Hause hat.
Ja, aber wie gesagt, ich glaube, jetzt ist es auch noch nicht an dem Punkt, aber ich glaube, dass es schon das Potenzial hat, da irgendwann hinzukommen. Auf der Gamescom war ich in irgendeiner Halle, die, keine Ahnung, Halle 1.5 oder was weiß ich, die ich noch nie vorher gesehen habe, wo so ganz kleine Stände waren von eher unbekannten Entwicklern. Und da war jeder zweite Stand war irgendwas mit Virtual Reality, auch Leute, die so Westen verkauft haben. Die du dann so...
Schutzwesten, damit man selber umkippt.
Falls man umkippt, ja, mit Halskrausen schon und so. Aber so, dass du halt zum Beispiel, wenn auf dich geschossen wird, dass die dann halt an gewissen Stellen Feedback geben, also Force-Feedback-Westen oder sowas. Bin mal gespannt, was da noch alles kommt. Golf zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, wäre perfekt für Virtual Reality. Weil die Golfer ja eh schon irgendwie versuchen, ständig Golf in ihr Büro zu kriegen. So, wenn man dem einen oder anderen Film da irgendwie so Abschlagdinger oder kleine Putting-Dinger, wenn dann so ein richtig geiles Holodeck-mäßiges.
Das klingt aber auch sowas, wo teure Einrichtungsgegenstände zu Bruch gehen, weil Golf ist ja eine sehr voluminöser Bewegungsablauf, ne?
Ja, wenn du es mit Schläger machst, schon, aber wenn du Virtual Reality machst, dann brauchst du ja.
Ach so, ja, gut.
Nicht mehr so viel. Wir haben neulich auf dem Sender haben wir gezockt Firewall, das ist ein Ego-Shooter.
Zu viert, ne?
Zu viert mit so PlayStation-VR-Knarren. Mhm. Wo du dann so wirklich auch haptisch so ein Plastikknarre in der Hand hältst. Ich habe selber nicht gezockt, aber Budi und Simon haben es gezockt gegen Sandro und Wirt und die waren richtig begeistert.
Ich habe es auf der Gamescom gezockt.
Ja, und es soll echt
es
Spaß
ist,
machen.
Es macht richtig Laune, es ist echt gut.
Auch wenn es natürlich moralisch schon irgendwie in eine falsche Richtung sich entwickelt. Ne?
Naja, du bist halt Viererteams gegen Viererteams. Ja, das hast du jetzt auch bei, keine Ahnung, Call of Duty oder was auch immer. Also
Aber ich meine, dasselbe
Teams schießen auf Teams und du hast halt eine Knarre in der Hand. Also.
Aber das Ganze hast du ja eine durchaus reellere Variante, wo das einzige nicht reale eine Knarre ist beim Lasertag oder beim Paintball oder sogar bei Wasserpistolen. Also warum ist das jetzt schlimmer, wenn das komplett virtuell ist?
Ja, weil du bei Lasertag und bei Paintball halt nicht mit Patronen auf Menschen schießt, wo dann die Körperteile explodieren und die Leute sterben.
Tust ja auch nicht, du schießt ja auf gar nichts.
Bei Ego-Shootern ja, aber virtuell passiert ja dann schon was. Du schießt ja dann mit einem haptischen Gerät tatsächlich einen Menschen über den Haufen.
Ja, aber bei dem anderen
schießt du, fühlt sich ja so an.
Bei dem anderen ist ja das Einzige, was sich ändert zwischen Paintball und einer realen Knarre, ist ja der schwere Grad des Treffers einer Kugel.
Nee, sehe ich nicht so. Ich finde, das, was es psychologisch macht, ist ja das Entscheidende. Bei dem einen weißt du genau, du schießt mit einer Farbkugel auf jemanden und dann ist das Thema erledigt. Bei dem anderen glaubst du, dass du gerade, und je realistischer sich es in die Richtung entwickelt, desto in dem Moment hast du ja
dann gefühlt einen. Ich habe mal richtig viele Studien zu den Themen gelesen und das Einzige, was ich finden konnte, ist, dass immer wieder von Leuten gesagt wurde, ne, diese These gab es ja sehr häufig, dass man desensibilisiert wird durch die virtuelle Gewalt und dass die virtuelle Gewalt angeblich genutzt wird, um Soldaten zu desensibilisieren. Ich habe überhaupt keinen Beleg dafür gefunden, das Gegenteil war der Fall. Also wenn die Armee zum Beispiel, das wird ja immer diese Urban Legend, ne, die Armee benutzt irgendwelche Simulatoren, um ihre Soldaten zu desensibilisieren, habt ihr bestimmt schon mal gehört, ne? Mhm. Ist nicht der Fall. Also die Armee sagt, nee, das machen wir nicht und das macht gar keinen Sinn. Weil was wir damit üben, sind so Dinge, so taktisches Vorgehen und sowas üben wir. Also das als Simulation, dass die Leute sich besser verhalten. Aber dieser Gewalteffekt spielt bei denen überhaupt keine Rolle. Und auch, dass man durch diese virtuelle Gewalt irgendwie das Unterscheiden verliert oder so, war bislang, das war jetzt weit vor Zeiten von Virtual Reality, das letzte Mal, als ich dazu recherchiert habe, ist knapp 10 Jahre her, war halt auch, dass es den gegenteiligen Effekt hatte, dass Leute, die etwas in einem Spiel gemacht haben, sehr, sehr deutlich begriffen haben, dass das ein Spiel ist. Also dieser befürchtete Effekt, dass man ein bisschen entrückt ist und vielleicht das eine und das andere nicht unterscheiden kann, ist zwar eine These, die aber durch nichts belegt wurde bislang.
Ja, aber das liegt ja auch an der fehlenden Immersion. Und die,
das kann sein, ja.
Das passiert ja, also das ist meine These, ich sehe das ja genauso. Ich habe ja auch mich immer bei Killerspielen und bei dieser gesamten Killerspieldebatte auch klar positioniert, was das angeht. Ich sage aber auch, dass ich glaube, dass mit Virtual Reality, und das meinte ich eben, wenn es realistischer ist, jetzt mit Firewall, sicher sind wir noch nicht an dem Punkt, aber wenn ich das einfach diese Idee weiterspinne, und es wirklich dann mit diesen Westen, wenn du eine richtige Knarre in der Hand hältst und die fotorealistische Grafik und es alles so realistisch ist, dass du quasi wirklich für einen Moment echt im Krieg bist, dann glaube ich, müssen wir das Thema neu aufrollen und neu drüber nachdenken. Ich glaube nicht, dass dann jedes Argument, das heute gilt für Killerspiele, dann auch noch gilt. Aber das ist eh eine theoretische Diskussion, weil letztendlich weiß man es nicht, ob man abstumpft. Ich glaube aber schon, dass man in einer gewissen Weise abstumpft. Nur was heißt das? Also wenn man zum Beispiel, wenn ich viele Horrorfilme gucke, wo gesplattert wird, klar, irgendwann haut mich das eben nicht mehr so um. Das ist ganz normal. Aber was ist der Schluss, den man daraus zieht? Ne, das heißt ja nicht, nur weil ich abgestumpft bin gegenüber gewissen, grafischer Gewalt oder so, heißt es ja nicht, dass ich automatisch, es mir leichter fällt, im echten Leben auch Gewalt auszuüben. Also diese,
Nö, es kann ja auch durchaus positive Effekte haben. Ja, also in der Theorie zumindest, dass man halt sagt, wenn ich nicht mehr geschockt bin, zum Beispiel von Blut durch einen Splatter-Effekt, dann bin ich eher und leichter bereit, sinnvoll bei einem Unfall zu helfen und schneller zu helfen, wenn jemand schwer verletzt ist oder so.
Firewall hat mir aber trotzdem noch Spaß gemacht, weil Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, Georg.
Das hast du jetzt schon das zweite Mal gemacht, mitten in einem Gedankengang, aber es ist nicht so schlimm, der war jetzt eh vorbei und jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
Okay, also Firewall war gut, weil du dich auch noch absprichst im Team. Also du hast auf dem Kopfhörer, du hast nicht nur die Brille auf, du hast sondern ein Mikrofon und einen Kopfhörer auf und kannst halt mit den Leuten kommunizieren. Das war ganz cool. So.
Du bist ein bisschen leise, Jochen, glaube ich, kann das sein. Also wenn ich die Ausschläge auf der, guck dir mal meinen Ausschlag an.
Ja.
Berühmte Sätze unter der Dusche.
Guck dir mal meinen Ausschlag an, guck dir mal deinen Ausschlag an.
Ja.
Ist das nicht scheiße?
Geil, ich habe gerade noch ein Lakritz auf meinem Tisch gefunden.
Hey, Hammer.
Oder unter deinem Tisch im Teppich.
Nee, war auf dem Tisch und ich habe die gestern gekauft, also nicht, dass jetzt jemand denkt.
Habt ihr schon mal Lakritze selber gemacht?
Kann
man selber machen.
Hast du das schon mal gemacht?
Nee. bin auch nicht so der Lakritze-Fan, aber ich habe Mayonnaise.
Oh, ich liebe Lakritz. Gemacht.
Mayonnaise.
Mayonnaise habe ich selber
gemacht. Das ist so ein Ei, Salz.
Zitrone.
Mhm. Öl.
Mhm. Und das war es, glaube ich, fast schon. Habe ich irgendwas vergessen?
Ich habe das auch mal versucht, aber die Knoblauch. Ist bei mir nicht so richtig gut geworden.
Doch, ich fand die, bei mir war die ganz okay. Ja? Also erstaunlich cool. Fürs erste Mal, war jetzt noch nicht perfekt. Ich hätte da muss man
hast dann du jetzt ein bisschen Bock bekommen, mal zu kochen? Dadurch?
Nein. Also
ein bisschen, das macht doch Spaß, wenn man irgendwas erfolgreich gekocht hat oder gemacht hat.
Ich war auch echt stolz auf diese Mayonnaise und habe sie dann auch echt benutzt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das richtig motivierend ist, dann die Dosierung zu ändern. Also ums nächste Mal machst du ein bisschen weniger davon, ein bisschen mehr davon, um die perfekte Mayo herzustellen.
Jochen, du kriegst Etienne noch dazu zu kochen.
Ja, aber das war so unaufwendig. In dem Moment.
Ja, aber das ist doch bei ganz vielen Sachen so.
Ich habe eine
Idee. Also wenn,
Ich bin kein Fan von
Aufwand. Wenn wir im November hier eine Gans machen, ne, dann kommst du einfach rüber, dann kochen wir zusammen, Eddie. Und trinken dabei aber auch gemeinsam.
Außerdem trinken macht ja überhaupt keinen Sinn. Ich kann doch keinen Alkohol ab. Also ich bin doch sofort besoffen.
Echt?
Ja, weißt du doch.
Ach so, stimmt.
Hast du mich schon jemals viel trinken sehen?
Nee.
Siehst du? Und trotzdem war ich schon betrunken.
Das ist wie mein Bruder, der kann auch nur ein Bier und dann lallt er.
Ja.
Das ist günstig, ne?
Ja, super.
Ja, aber es ist auch immer so ein bisschen, weil gerade auf Partys oder so, ich bin dieser typische Bierflaschenklammerer, der sich am Anfang ein Bier holt und nach 3 Stunden immer noch das gleiche Bier in der Hand hält, schon
warm. Drin,
fängt schon an zu brodeln. Und das ist dann auch immer ein bisschen doof. Und die Leute
denken, aber es ist besser als die Leute, die dann dasselbe, also bei denen dasselbe passiert, die aber trotzdem ganz normal trinken und dann einfach total K.O. sind. Du hast doch letzte Folge hast du mir Jerks empfohlen, die Serie, ne?
Hast du geguckt?
Die habe ich durchgebinged, also ne, so quasi am Stück geguckt, fand ich fantastisch, hat mir hervorragend gefallen und lese da manchmal Kritiken dazu und ärgere mich über die Kritiken, wenn ich die absolut nicht nachvollziehen kann, so auch in dem Fall die negativen Kritiken.
Was hast du denn
gesehen? So irgendwie, keine Ahnung, irgendwas von wegen abgeguckt und dann wurden halt 3 US-Serien genannt, so It's Always Sunny, Curb Your Enthusiasm und so nur nach dem Motto, ist nur abgekupfert und Fäkalhumor und so weiter und so fort.
Vor allen Dingen, es ist tatsächlich abgekupfert, aber auch offiziell von einer dänischen Serie.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Also,
war
Stromberg
das,
doch auch.
Stromberg war auch abgekupfert von von einer US-Serie, beziehungsweise von einer britischen Serie von Ricky Gervais, ne? Von The Office. Aber Stromberg hat, glaube ich, keine einzige identische Folge gehabt.
Ja, die sind halt komplett neu geschrieben. Vor allem war es einfach gut und es ist doch egal, wo es.
Ja, Moment, aber ich fand, also es wurde ja die Idee, also das Setting war quasi dasselbe und die Story war eine andere. Es ist halt so, wie zu sagen, ja, das ist jetzt auch nur ein Horrorfilm und vor 17 Jahren hat auch einer einen Zombie-Horrorfilm gemacht. Ja, und?
Ja, also.
Wen interessiert? Also, jedenfalls fand ich sehr gut und ich fand, ich bin kein großer Freund von Fäkalhumor und ich bin kein großer Freund von so Fiki-Fiki-Humor. Wenn er nur eingesetzt wird, damit man diese Art von Humor drin hat. Dasselbe gilt für Sexszenen in Filmen oder so. Die finde ich auch fürchterlich, wenn ich das Gefühl habe. Genau. Da habe ich mal die Idee gehabt, dass man komplett alle Pornos, die es gibt, neu veröffentlicht und alle Sexszenen rausschneidet. Dass das nur die Handlung ist.
Das haben wir mal gemacht bei Giga Late Nights. Früher hatten wir eine Pornodarstellerin zu Gast und dann haben wir aus ihren Pornos die besten Dialogszenen rausgeschnitten und aneinander.
Ach,
und das ging
Scheiße.
Dann so ungefähr so: Hey Vivian, unter meinem Tisch, da ist mir meine Brille runtergefallen. Kannst du mal gucken? Und dann suchen sie diese Brille unterm Tisch. Er lüstert die ganze Zeit schon so, weil er ihr auf den Hintern guckt, meint dann die ganze Zeit so, hast du sie schon gefunden? Und sie sagt, nein, noch nicht. Und dann ist Schnitt.
Sehr gut.
Also, ich fand halt, dass diese Serie das gut geschafft hat, glaubhaft peinliche Situationen zu erzeugen. Das wiederum fand ich cool. Ja, auf jeden Fall hat mir Spaß gemacht und dann habe ich halt, wie ich das häufig mal mache, wenn ich dann irgendwie diese Serie gucke, habe ich ein bisschen was extra nicht die Episodenliste oder die einzelnen Episoden, aber habe ich ein bisschen mir so auf Wikipedia mal angeguckt, wer ist denn an der Produktion beteiligt und so. Und dann gab es eine Liste mit den Gaststars und dann sehe ich da plötzlich als Name Etienne Gardet. Und so wer jetzt sich nicht spoilern möchte, muss mal so ungefähr 5 Minuten weghören. So, jetzt. Also kurzer Spoiler. Und da bin ich ja dann auch so ein bisschen Fanboy, ne? Mhm. Es gibt ja so diese ehemaligen Kollegen, die man hat, die es dann irgendwann zu was gebracht haben, mit denen man aber keinen Kontakt mehr hat. Und da ist das dann eher so ein, ja, kenne ich auch noch, habe ich auch mal mit zusammengearbeitet oder habe ich mal kennengelernt, so Charlotte zum Beispiel, die ja auch in einer von den Folgen vorkommt. Aber da dachte ich mir, da war ich schon so ein bisschen Fan und dachte mir, boah, wie geil ist das denn? Da ist der Etienne dabei. Und dann kam diese Folge relativ gegen Ende der zweiten Staffel. Und ich habe sie geguckt und ich habe Etienne nicht gesehen. Ich war sehr enttäuscht. Ich habe geguckt und dachte die ganze Zeit, jetzt kommt so eine coole Szene, wie irgendwie so Etienne die Tür öffnet und so weiter und so fort. Und ich gucke die Folge und ich sehe ihn einfach gar nicht. Dann habe ich nochmal nachgeguckt, ob das wirklich die Folge ist. Und es war die Folge.
Du saßt irgendwo am Tisch dann oder so? Oder
im Hintergrund? Es ist ein bisschen doof, dass da Gastrolle steht, weil es war einfach eigentlich eine Statistenrolle.
Ja, genau, Statistenrolle war es.
Und ich kann ja ganz kurz mal erklären, wie es dazu kam. Denn es war so, wir haben ja ein Kino- und Serienformat bei uns auf Rocket Beans TV und da war mal Christian Ulm bei uns zu Gast und damals die erste Staffel Jerks vorzustellen und wir haben sogar die erste Folge von Jerks, glaube ich, mit ihm zusammen geguckt, war dann so Fenster im Fenster, das machen wir manchmal, hatten wir auch mal einen von Game of Thrones da, den Tom LaShea,
Wer ist das?
Jagan Hagar spielt.
Oh Gott.
Der kleinen Arya beibringt, gesichtsloser zu werden.
Ah, okay.
Ja. Und der wohnt auch in Hamburg, um die Ecke von uns. Ah, deshalb kam das zustande. Und da haben wir auch eine Folge mit ihm Game of Thrones gucken. Jedenfalls war Christian Ulm da und mit dem haben wir dann noch so einen kleinen Sketch für was anderes gedreht und er fand es auch super bei uns und alles cool. Und dann haben wir so on air gesagt, so ey, zweite Staffel, wenn es eine zweite Staffel gibt, unbedingt kommt vorbei und wir drehen hier irgendwas bei Rocket Beans. Und dann hat er von sich aus gesagt, ja, ey, wir können hier irgendwie irgendwas Peinliches, was hier beim Sender passiert oder so. Und hat also wirklich on air gesagt, wir drehen was bei Rocket Beans für die zweite Staffel. Naja. Und dann kam natürlich die zweite Staffel, Jerks, mega Erfolg.
Und dann schon mal die alten Freunde vergessen.
Genau, da werden dann, naja, und dann, ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, also ich will jetzt überhaupt nicht irgendwie sagen, ihr habt aber versprochen, ne, sondern das war halt auch so ein bisschen lapidar so dahingesagt und ich finde, dann muss man dann auch nicht so drauf pochen, aber natürlich haben wir uns gefreut, weil wir einfach mega Fans sind und dann hat Christian halt gesagt, ja, ey, wir schaffen das nicht, da jetzt irgendwie eine Story, die dann bei euch stattfindet, da zu erzählen oder so. Aber
in der dritten Staffel?
Nee, leider nicht. Die wird ja gerade gedreht. Wir laden euch ans Set ein und bauen euch irgendwie dann ein. So. Und wir so, ja, okay, alles klar. Und dann sind Daniel, ich und Wolf dahin zu dem Ding und das war aber dann wirklich nur als Statistenrolle geplant, was insofern bei der Folge ganz gut funktioniert, weil es ist ja die Folge, wo die bei der
Aber war da Wolf sind. Nicht schon lange nicht mehr bei euch?
Ja, das stimmt.
Okay, gut.
Bei der Folge geht es ja um Darmspülung und da gibt es und auch Joko Winterscheid.
Hätte man das nicht bei Rocket Beans machen können? Auch
Darmspülung.
Den Twist hätte man noch hingekriegt.
Also jedenfalls läuft da ja auch dann an einer Szene, läuft ja auch Joko Winterscheid einfach an Fari vorbei. Weil das halt eigentlich auch ganz lustig ist zu sagen, okay, alle Leute hängen irgendwie da in dieser Darm, wie nennt man dieses?
Ich habe keine Ahnung, ob es
Klinik, Darmspül-Beauty-Klinik.
Darmspülungsklinik.
So. Ja. Und wir sind halt einfach auch nur im Hintergrund. Und es gibt eine Szene, wo man uns dann mal Vollbild sieht, wie wir so einfach nur ein bisschen blöd in die Kamera glotzen. Das war der große Auftritt bei Jerks. Ich hoffe natürlich immer noch, dass es irgendwann mal klappt. Ich wäre bereit, jede Rolle in dieser Serie zu übernehmen. Ich habe mega Bock drauf. Aber es war auch mal so ganz schön, da ans Set zu sein und sich das alles anzugucken und so. Und letztendlich war es nicht das, was wir uns erhofft haben, sage ich auch ganz ehrlich. Aber trotzdem
irgendwie kennen cool, wir Georg, ne?
Das ist gemacht. Ja, genau. Hast du was mit uns gemeinsam?
Ja, ne? Die GZSZ-Geschichte, ne?
Richtig, wo wir uns eingezeckt haben.
Wann war denn das? Da war ich, glaube ich, noch relativ frisch bei Giga.
Das war sehr,
warst
sehr,
du überhaupt schon bei Giga?
Ja, ich meine schon.
Das war sehr am Anfang
von Giga. Das war bevor du bei Giga warst.
Ich meine, ich wäre schon da gewesen.
Auf alle Fälle hatten wir ein Spiel bekommen zu GZSZ. Das war der Ursprung. Und da haben wir gesagt, geil, da müssen wir eigentlich rein, ne, Georg?
Ja, weil man diesen Vorspann da sehen konnte von GZSZ. Und dann dachten wir uns halt, wir wollen in diesen Vorspann rein.
Wir wollen in den Vorspann. Und dann gab es in diesem Spiel, glaube ich, irgendwie ein Kontaktformular.
Genau.
Und das haben wir dann online gestellt und gesagt, okay, unter Bemerkungen müssen die Leute einfach schreiben, dass sie Georg und Jockel zur GZSZ wollen.
Ja, und die Frau, die diese Mails bearbeitet, war für 2 Wochen im Urlaub. Und
macht ihr
Mail? Also ich habe eine Mail geschrieben und habe dann so aus Spaß gesagt, also nach der nächsten Werbepause oder so, eine Stunde später, ich habe jetzt wohl immer noch keine Antwort von denen bekommen. Ich denke, da muss ich nochmal nachfragen. Und als dann am Ende des Arbeitstages immer noch keine Antwort da war oder am nächsten Tag, haben wir dann gesagt, da müsst ihr vielleicht mal helfen. Haben also zum Spam auf diese arme Frau aufgerufen, es war eine Frau, die diese E-Mails bearbeitet hat, die im Urlaub war und zurückgekommen ist dann 2 Wochen später mit keine Ahnung wie viele 1000 E-Mails, wo nur stand, ladet Georg und Jochen zu GZSZ ein.
Habt ihr nicht auch so kleine Kurzfilmchen als Bewerbungsvideos
gedreht? Ja, das war dann der nächste Schritt der Eskalation, dass wir, weil wir keine Antwort bekommen haben, halt Bewerbungsvideos gedreht haben mit Pappaufstellern von Steve Austin und keine Ahnung von wem.
Ganz schlecht. Wo
wir spannende Szenen nachgestellt haben. Ja, die waren ja schon absichtlich ganz schlecht.
Aber es hat ja dann geklappt. Ich weiß noch, genau. Ich bin der Meinung, da war ich schon bei Giga, weil ich erinnere mich, dass das krasse Thema war bei allen, überall, dass ihr zwei bei GZS seid. Es gab meiner Meinung nach sogar auch ein Public Viewing, wo alle zusammen gesessen
haben. Ja, wir saßen im Studio, als die entsprechende Folge kam. Da war
ich dabei. Ich erinnere mich da noch dran.
Okay, ich hätte jetzt schwören können, dass das in der Zeit war, wo ich noch vor der Kamera stand, und ich stand nicht vor der Kamera, als Giga Games angefangen hat, aber vielleicht war es die Übergangszeit. Naja,
es waren ja auch 3 Monate.
Naja.
Ja, so, wir waren, glaube ich, einmal groß an Daniels Bar oder wie das war, ne?
Genau.
War das Daniels Bar? Genau.
Einmal groß. Gott, frag mich nicht.
Und da durften wir aber auch nichts sagen beim Dreh. Kaffee. Alle Statisten dürfen beim Dreh ja nichts sagen. Also die mussten ihre Münder bewegen, aber...
Ja, damit weil die, glaube ich, einfach auch tatsächlich mit den Mikros da aufgezeichnet haben. Wenn aber da
man kann
viel
sich das
Gelaber
noch auf GZS, auf GZ, man kann sich das noch auf YouTube angucken übrigens.
Ja, ich glaube schon, also Jochen, Georg, GZSZ oder so.
Also nur lange genug nerven und dann hat man tolle 1 Sekunde Auftritt.
Aber wir haben halt auch nicht mehr erwartet, als dort Statisten zu sein, und das ist dann eben auch der Fall gewesen in der Szene. Dann sind wir irgendwie auch nach Berlin gefahren. Und haben dort irgendwie auf unseren Einsatz gewartet, saßen dann da rum, durften nicht reden, aber mussten so tun, als würden wir miteinander sprechen, und das war es dann eben.
Ja. Ja, wir sind auch nach Potsdam, haben da sogar von denen ein Hotel bezahlt bekommen.
Wow. Aha.
Und das Ding war, wir haben echt im Hintergrund, als wir da saßen, wir haben uns den Shit rausgeactet. Wir haben gedacht, wenn wir da sitzen, dann wollen wir auch...
Ach du Scheiße.
Wir wollen echt gute Statisten
sein.
Und saßen so zu dritt und haben dann, Daniel, Wolf und ich, haben die ganze Zeit überlegt, okay, worüber würde man reden, wenn man da sitzt? Und dann haben wir die ganze Zeit über Darmreinigung geredet. Christian kam auch noch zu uns und hat uns so Schauspielanweisungen gegeben, was ich ganz cool fand, weil er auch das, was man zwar in der Theorie kennt, aber vielleicht nicht so richtig weiß, dass man neigt ja dazu, gerade deutsche Schauspieler neigen auch dazu, schnell zu overacten, wenn du irgendwie sagst, ja, spiel mal Angst und machst so, ja? Und er hat gesagt, sondern denk quasi deine Emotion und dein Gesicht macht automatisch schon die richtigen Bewegungen.
Ah, das ist ein guter Tipp, glaube ich.
Das ist wirklich ein guter Tipp. Ich denke
nicht auch, wie Smell the Fart Acting.
Genau. Naja, aber es geht ja in die ähnliche Richtung, Smell the Fart Acting von Joey, ne? Dass du dann dein Gesicht dann schon die richtigen Entscheidungen trifft, dann wirkt es nicht so overacted. Und,
also das war eine Szene aus Friends, wo Joey sagt, wenn man so tut, als würde man einen Furz riechen, dann guckt man halt erstaunt. Das hat er immer gemacht, um erstaunt zu gucken.
Ja, so. Und hat immer vorher tief eingeatmet, ja. Mhm. Dann saßen wir halt da und haben die ganze Zeit darüber geredet. Ja, und dann kommt die Sonne hinten rein und spült es richtig. Wir haben noch mit so Fingerzeig.
Oh nein.
Und so. Und man muss dazu sagen, wir saßen da bestimmt 5 Stunden, 4, 5 Stunden in der prallen Sonne im Bademantel. Von einer Seite die Sonne direkt. Ich hatte einen Sonnenbrand nur auf der linken Backenhälfte. Und wir haben 5 Stunden lang über Darmreinigung, und es wurde immer absurder. Und ich glaube, in 1, 2 Szenen kann man es auch kurz erkennen, dass wir im Hintergrund hält einer von uns so eine Plastikflasche und zeigt, wie der Finger da eingeführt wird und so. Und wir haben einfach nur versucht, die ganze Zeit möglichst authentisch als Statisten
Wie oft drehen die denn dann die Szene so ungefähr bei euch?
Ja, die haben die Szenen, also da ist ja ein Dialog, der im Vordergrund stattfindet, wo wir im Hintergrund sitzen. Und das haben die schon ein paar Mal gedreht, weil bei Jerks ja im Prinzip nicht mit einem klassischen Drehbuch gearbeitet wird, sondern sehr viel improvisiert wird. Mhm. Also es wird zwar schon klar gemacht, wo die Reise hingehen soll. Es gibt so gewisse Milestones, die in einem Dialog quasi stattfinden müssen, damit die Story und die Gags funktionieren. Aber wie du da hinkommst, also es wird jetzt nicht gesagt, ja, ich war bei der Darmspülung, sondern du kannst auch sagen, ah, ich war halt hier oder ja, Darmspülung war heute oder wie auch immer. Du kannst es so sagen, wie du es gerne sagen würdest. Und da müssen die, glaube ich, dann einfach echt, nehmen die viele Varianten davon auf. Und deshalb hat sich das dann auch gezogen. Und wir hatten da, das waren auch professionelle Statisten. Das habe ich auch noch nie gesehen.
Professionelle Statisten?
Naja, Leute, die wirklich in der Statistenagentur sind sozusagen.
Oh, ich dachte, ja. Das wären immer Studenten.
Nee, nee, das waren ja auch ein älteres Ehepaar, was dann da so lang gelaufen ist oder so. Eine Kellnerin nicht haben. Und es war echt interessant, weil die nehmen das schon unfassbar ernst. Ne? Was ja auch cool ist, aber du denkst dir halt schon so, naja, es ist schon ein bisschen albern. Du läufst hier für 2 Sekunden durchs Bild. Aber dann kam die Kellnerin zum Beispiel, die auch diese Statistenrolle, die dann zu uns kam und das sieht man auch in der Serie und uns dann als Kellnerin sozusagen bedient. Und die kam dann nicht dahin und sagte so, irgendwie, na Leute, gleich ist vorbei oder so, sondern die kam wirklich so, na, was möchten Sie denn? Also die hat das als Statistin wirklich auf so geeignet. Na,
möchten Sie einen Einlauf?
Möchten Sie noch was?
Noch eine Darmspülung vielleicht?
Und du bestellst dann wirklich bei so einer Fake-Kellnerin, von der du weißt, dass sie wahrscheinlich noch nicht mal im Bild ist, und bestellst plötzlich aber wirklich, ja, ich nehme dann noch einen O-Saft ohne. Und das ist total weird irgendwie, aber das muss halt sein, damit es dann im Hintergrund auch authentisch aussieht.
Und dann bist du sitzen geblieben, weil du noch auf den O-Saft gewartet hast.
Genau, ich sitze heute noch da.
Liebe Freunde, wir haben ja schon ganz schön viel aufgenommen. Ich muss ja gleich nach Düsseldorf. Sollen wir jetzt das Rätsel eben machen?
Ja.
Rätsel? Ich gehe übrigens morgen zu Fortuna, ne? Ja. Ein Kumpel von mir hat eine Dauerkarte. Fortuna gegen Hoffenheim. Gut, ich schreibe
dir. Wir können jetzt alle dann im Nachhinein drüber lachen, weil Fortuna verloren hat.
Das ist übrigens am Samstag, du Lappen.
Was haben wir denn heute?
Donnerstag.
Warum hielten manche Schäfer Gerüchten zufolge eine bestimmte Ziegenart in ihrer Schafherde?
Warum? Nochmal bitte. Was?
Das war ein gutes Zeichen, wenn ich direkt die Frage nochmal vorlesen muss. Warum hielten manche Schäfer Gerüchten zufolge eine bestimmte Ziegenart in ihrer Schafherde? Das könnte sogar was sein, was einer von euch weiß oder schon mal gehört hat.
Ich löse.
Gerüchten zufolge eine bestimmte Ziegenart.
Ja.
Ja, Jochen, du wolltest lösen.
Bin ich dran oder bist du dran?
Na, wenn du lösen willst, gebe ich dir gerne den Vorrang.
Okay, also ich frage erstmal.
Du möchtest lösen, ich frage erstmal.
Ja, ich löse, aber ich muss
den Vorrang zum Lösen, nicht zum Fragen.
Also ich muss jetzt die Antwort liefern?
Nein, du musst
nicht. Ich frage mich, wie lange das dauert, bis Jochen wieder pumpig wird.
Wieso? Ich werde nie pumpig. Etienne wird immer pumpig.
Nee. Das waren jetzt so ungefähr 15 Sekunden.
Okay, stell deine Frage.
Ich bin hier übrigens der Gewinner vom letzten Mal. Und ich möchte in nächster Zeit auch so angesprochen werden. Also,
okay, Herr Gewinner, lieber Jochen,
geht es um deutsche Ziegen, also deutsche Schäfer?
Deutsche Ziegen. Deutsche Ziegen.
Ja, sind das hier so Norddeutsche?
Nein.
Das ist eine gute Info, dann weiß ich es gleich nämlich.
Erstmal, ich finde, um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns wissenschaftlich dieser Frage nähern.
Das stimmt.
Und da ist ja erstmal klar, was ist eigentlich eine Ziege?
Oh Gott.
Das ist ja erstmal interessant. Oh. Die Ziege gehört zur Gattung der Schafe. Die Ziege.
Was?
Die Ziege ist.
Ist das jetzt wieder so wie beim letzten Mal, wo du behauptet hast, Wespen und Bienen sind dasselbe?
Moment, lass mich doch mal kurz meine Abhandlung.
Ich sehe schon die Kommentare.
Die Ziege ist nichts anderes als ein gehörntes Schaf. Die Ziege bietet darüber hinaus noch einige Features mehr, die das Schaf nicht hat. Zum Beispiel den Ziegenbart, den Goatee.
Die Ziege, von der wir reden, hat übrigens weder Hörner noch ein Goatee. Aber okay,
Das ist eine besondere Ziege, aber generell gehört das zur Ausstattung der Ziege.
Richtig. Die Standardausstattung von Ziegen.
Hat ansonsten
Nach
deutscher Ziegennorm ist die Ziege die gleichen Sachen wie das Schaf. Sie sieht ähnlich, sie hat eine ähnliche Sehstärke, was viele nicht wissen. Generell auch einen vergleichbaren Musikgeschmack.
Lass mich doch mal kurz ausreden. Ich wollte gerade sagen, Filmgeschmack.
Lass mich mal ausreden. Wie lange soll das gehen hier?
Ich möchte das ganz kurz für unsere Zuhörer festhalten, die auch miträtseln und dankbar sind für die Tipps, die sie gerade bekommen.
Das war kein einziger Tipp dabei, ne?
Die Ziege, die wir hier suchen, die in Ausnahmefällen ganz speziell von Bauern ausgewählt wird, um bei der Schafsherde zu frohlocken.
Ja, frohlocken, richtig.
Wird deshalb ausgewählt, weil sie einen natürlichen Schutzinstinkt für die genetisch mehr oder weniger gleiche Rasse hat.
Kann ich jetzt?
Die Schafe gehören. Das heißt, um die Frage ganz kurz zu beantworten, lieber Georg, es ist folgendermaßen, die Ziegen, bestimmte, wie war die Frage?
So, jetzt bin ich dran, das reicht. Also, pass auf, Georg. Ja. Es ist doch ganz klar, die Schafe werden entweder angegriffen von Wölfen oder es lauern Fledermäuse auf die Schafe.
Wolfsfledermäuse auch oft.
Die Schäfer haben nämlich das Problem, dass viele ihrer Schafe verloren gehen durch eben solche Sachen wie Angriff durch andere Tiere. Da bin ich doch schon mal auf dem richtigen Dampfer, oder?
Ja.
So, diese eine Ziege.
Das habe ich doch auch gesagt, dass es ums
Beschützen geht. Nein, du hast das gar nichts.
Ich habe erstmal erklärt, warum überhaupt ein genetischer Zusammenhang dafür sorgt, dass Ziegen.
Also. Georg.
Schafe beschützen wollen.
Ich bin doch jetzt dran, oder?
Ja. Schutzziegen, also, richtig? Schutzziegen.
Es ist doch so, dass die Schafe angegriffen werden, wodurch auch immer. So, und jetzt diese eine Ziege hat nämlich die Aufgabe, die Herde zu beschützen.
Roboter.
Bin ich da richtig? Egal, was?
Nix. Von Robotern. Kann ja sein.
Könnte sein.
Wie, es ist möglich. Wie von Robotern? Roboter,
die Ziegen an Schafe angreifen.
Es gibt Roboter, es gibt Schafe, also ist auch ein
Angriff. Ich meine das jetzt ernsthaft, du Arsch. Ja,
wer nicht?
Ich will jetzt lösen.
Ja, dann löst.
Ja, mach.
Bin ich denn auf dem richtigen Weg?
Ja.
Also, diese eine Ziege hat etwas, um die Schafsherde vor äußeren Einflüssen, wie zum Beispiel Angriffe durch Wölfe oder Fledermäuse, zu schützen.
Ja.
Ha!
Ja, aber das habe ich doch schon gesagt.
Nein, das hast du nicht gesagt. Wir spulen zurück, das hast du überhaupt nicht gesagt.
Doch, das hat er gesagt, bevor du ihn unterbrochen hast.
Das habe ich nicht gehört.
Ja, doch.
Nein, du hast nur gesagt, ist egal. Ich möchte mich mit dir nicht streiten.
Also ist das jetzt die Lösung oder nicht?
Nein.
Naja, also, ob das die Lösung ist, die ich als Lösung akzeptiere, nein.
Also diese Ziege hat einen ganz bestimmten Gestank.
Nein.
Die Ziege, die du suchst, ist der Erfinder des Ziegelsteins.
Eddie.
Ein besonderer Stein.
Eddie.
Was denn?
Ich habe gerade gesagt, ich habe es eilig und muss nach Düsseldorf. Wenn du jetzt noch einmal deine Geschichte hier ausholst.
Okay, also die Besonderheit der Ziege, die du suchst, Georg, ist folgende. Die Ziege heißt Alfred. Alfred ist...
Es ist nicht eine Ziege, ne?
Ach so, es sind mehrere
Ziegen. Es ist jetzt nicht eine bestimmte.
Es ist eine Ziegengattung.
Ja, richtig.
Es ist die Gattung der Kreuzziege. Eine Mischung aus Kreuzotter und Ziege.
Und Ziege,
sie hat einen tödlichen Schwanz, mit dem sie alle des Schafes...
Georg, bin ich jetzt wieder dran? Das kannst du doch nicht akzeptieren.
Durchaus.
So. Ich meine, das ist doch... Wir machen hier ein ernstes Rätsel. Und es kommen immer, so kindische Antworten.
Gut, dann stelle ich die Frage. Dann kommen wir mal wieder zurück zum Ausgang dieses Spielprinzips. Wir stellen Fragen und nähern uns über die Fragen der Antwort, okay? Handelt es sich bei dieser Ziege um eine Kreuzziege?
Nein.
Gut, damit bist du dran, Jochen.
Was ist eine Kreuzziege, bitte?
Gerade erklärt.
Alter! Also, pass auf, Georg, es ist ja einfach. Also, die Schafe werden gerissen oder sie, ne, das ist das Problem der Schäfer.
Ja,
haben wir alles schon. So, jetzt hat die aber diese Ziege die Aufgabe, die Herde genau davon zu schützen. Jetzt ist die Frage, wie macht sie das? Das werde ich jetzt sagen. Diese Ziege übernimmt den Job des Schäferhundes, denn die ist dressierbar.
Nein.
Du bist dran.
Die Ziege, die wir suchen, hat das etwas mit ihrem Geschlecht zu tun?
Nein.
Ah, die Ziege hat ein Fell wie die Schafe.
Nein.
Und Mann! Noch wenn du noch einmal Nein sagst.
Ist die Ziege, die wir suchen, besonders versiert in Kampftechnik?
Nein. Es ist keine Karate-Ziege.
Ah, diese Ziege steigt gern auf Schafe?
Nein. Ich glaube, ich habe noch nie so oft Nein in Folge gesagt.
Ja, weil wir die Antworten einfach raushauen. Die Frage.
Die Ziege, die wir suchen, ist eine besonders große Ziege.
Nein. Elefantengroß.
Nein. So, jetzt muss man sich die Frage stellen, was haben denn Ziegen für Aufgaben? Sie stinken, sie meckern, sie spucken. Nein, sie spucken nicht. Was haben die in den Schafsherden für... Ah! Sie gibt ja Milch. Die Ziege gibt Milch.
Und das lenkt Wölfe ab, oder was?
Lass mich doch mal ausreden. Diese okay. Ziege gibt Milch.
Giftige Milch.
Die Ziege gibt Milch, aber das wird es nicht sein, sage ich mir jetzt gerade.
Verrückt.
Also, die Ziege, ist es jetzt wirklich gegen die Wölfe?
Oh, jetzt weiß ich.
Ist es tatsächlich gegen die Wölfe oder gegen andere Gefahren auch?
Gegen Fressfeinde.
Gegen Fressfeinde, genau. So, die Ziege ist gut gegen Fressfeinde. Jetzt ist die Frage, warum, die wir uns alle stellen. Und zwar
ja.
kann die Ziege ganz laut meckern, was die
nein.
Fressfeinde
nein.
vertreibt.
Nein, nein, nein. Es ist folgendermaßen. Wir kennen das alle, Vogelscheuchen. Vogelscheuchen auf dem Feld sorgen dafür, dass Vögel verscheucht werden, damit sie das Feld in Ruhe lassen. Mhm. Dem ähnlichen Prinzip funktioniert, nach dem ähnlichen Prinzip funktioniert die Ziege, die Georg sucht. Es ist eine Ziege, die für den Fressfeind der Schafe natürlich nicht als eine harmlose Ziege wirkt, sondern als eine Art Predator. Zum Beispiel ein Wolf. Was viele nicht wissen, ist, dass der Wolf nur drei verschiedene Farben sehen kann.
Drei verschiedene Farben, richtig.
Drei verschiedene Farben, R, G, B.
Und auch nur drei Formen.
Kreis, Dreieck und Viereck. So,
ja,
und
ja.
das bedeutet im Prinzip,
Schafe sind Dreieck und damit werden sie gefressen, Ziegen sind Viereck.
So sieht's aus. Das heißt, er sieht das Schaf, Kreis und denkt, okay, ich beiß in den Kreis. Er sieht die Ziege, Dreieck und denkt sich, Dreieck, Gefahr, Gefahr, hier gehe ich nicht hin. Im Prinzip funktioniert die Ziege,
richtig.
Die wir suchen, als, ist wirklich richtig?
Alter, nein.
Nein, ich weiß, die Ziege ist ein so sensibles Tier, die riecht oder merkt nämlich den Angreifer schon viel früher als die dummen Schafe.
Dann. Nein.
Nein, du hast schon wieder Nein gesagt!
Wie war das, du schreist nicht und rastet nicht aus?
Okay, also die Ziege, die wir suchen, hat es was mit der... Okay, hat es was mit der Bauweise der Ziege zu tun?
Quasi, ja.
Also mit der Statur?
Nein.
Da muss man sich mal fragen, was machen Ziegen? Ziegen meckern. Ziegen haben Hörner.
Hattest du das nicht eben schon?
Der Ziegen haben... Du hältst jetzt die Fresse. Und von dir will ich kein Nein mehr hören. Was kann denn eine Scheißziege gegen natürliche Fressfeinde wie den Wolf machen? Da steht so eine Ziege und da kommt ein Wolf. Was
der
hat die Scheißziege, was der Wolf nicht abkann zum Beispiel?
Der Ansatz ist verdammt gut, die Richtung, wie du die Frage stellst.
Ja, natürlich, so muss man ja agieren. Aber ich komme noch nicht auf die Lösung und das macht mich wütend. Diese Ziege, was haben denn Ziegen? Sie stinken. Sie stinken fürchterlich.
Ihr werdet euch so ärgern, glaube ich.
Dann löse.
Ja, also die Ziege,
ja?
es ist im Prinzip...
Nicht meine Georg, achso, nicht du.
Achso.
Aber du darfst noch mal versuchen.
Ja, es ist ja relativ einfach.
Oh nein!
Die Ziege ist einfach nicht so produktiv wie das Schaf. Und
ja?
deshalb stellt der Bauer sie einfach als Opfer da rein, sodass, wenn der Fressfeind kommt, sich die Ziege reißt und die Schafe in Ruhe lässt.
Das ist eine gute Bam. Lösung. Warum ist das
richtig?
Nicht von mir?
Du Arsch!
Nein, das ist... Nein, nein, yes. nein, das ist, kann so
es
nicht...
Es ist eine Köderziege.
Nein! Nein, das glaube ich
also,
nicht.
Also erstmal muss ich dazu sagen, dass das ein Gerücht ist und Leute sich im Internet darüber streiten, ob das wirklich gemacht wird oder nicht. Und zwar geht es bei der Ziege um die Gattung Fainting Goat oder auch Ohnmachtsziege. Und die hat einen genetischen Defekt. Und dieser genetische Defekt sorgt dafür, dass, wenn sie sich erschrickt, sie für 10 Sekunden erstarrt und umkippt.
Oh Gott.
Die bleibt einfach liegen. Also,
ist wie meine Mutter.
So ungefähr, nur dass das nicht beim nach Tassengreifen passiert, sondern wenn sie sich erschrickt. Und die Idee dahinter ist halt, dass wenn ein Fressfeind kommt, die Ziege sich erschrickt, während die Schafe davonlaufen können und deswegen die Ziege gefressen wird.
Oh, wie gemein.
Ist so richtig fies, ne? Also so ihre,
nach dem Motto, den letzten beißen die Hunde.
Genau, sie verteidigt die Schafe damit nicht, dass sie die Wölfe angreift, sondern damit, dass sie die langsamste ist. Und ich habe aber mal nachgeguckt und das wird halt irgendwie in diversen Foren diskutiert. Das ist wohl mal beim Mythbusters vorgekommen in einer Folge. Und andere sagen, das macht nicht besonders viel Sinn, zumal diese Ziegen etwa so teuer sind wie Schafe. Also warum sollte man sich eine Ziege halten, die genau dasselbe kostet wie ein Schaf?
Also das ist ein Gerücht.
Ja, auf der anderen Seite könnte man sagen, selbst wenn sie ungefähr so teuer sind wie Schafe, gibt es in der Herde bestimmt besonders wertvolle Schafe. Und wenn die zufällig von einem Wolf gerissen werden oder von irgendeinem anderen Tier, dann wäre das besonders unpraktisch.
Ich gratuliere Etienne. Auf diese Lösung wäre ich auch danach gekommen.
Ich bin neulich auf einem Pferd geritten, das war 40.000 Euro wert.
Was?
Nur wo wir gerade beim Wert von Tieren sind. Ja, wir haben für eine Folge Moin Moin waren wir beim Reiterhof. Und da bin ich geritten und das Pferd hieß Fürstin. Habe ich das nicht schon erzählt? Egal, es hieß Fürstin und das Pferd war 40.000 Euro wert. Das ist ein fucking SUV. Und wisst ihr, habe ich das nicht schon mal gefragt? Wisst ihr, wie viel PS ein Pferd hat?
Ja, hast du, glaube ich, mal gefragt.
Ich gesagt,
also ich weiß, ne? Dass es eine Dauerleistung hat von einem PS. Aber es hat, glaube ich, bis zu 10 oder 15 PS als kurzzeitige Leistung. Ne?
11
oder
so? PS. Also zumindest das Pferd, auf dem ich saß, hatte 11 PS.
Ja.
Nicht schlecht, oder?
Mhm. So, das ist ja auch ein schönes Ende.
Ja.
Ich hab's nämlich eilig.
Ich auch. Oh, ich merk schon.
Ich wünsche dir viel Spaß im Urlaub, Eddie.
Ich dir auch in Düsseldorf.
Ich kenne noch einen super Pferdewitz.
Kommt mal in
den Blumenladen, sagt, das Pferd haben sie mal geritten. Oh. Versteht ihr?
Nee.
Schön, wenn man sich da selber drüber beömmelt, über den Witz, den man
mal geritten.
Ja, okay.
Ich fand ihn lustig.
Ja. Georg, ich krieg einen Anruf.
Tschüss.
Tschüss, Leute. Macht's gut. Bis in 2 Wochen.
Tschüss. Unser Partner für diese Folge ist Forge of Empires. Das Strategiespiel ist spielbar in der App auf dem Smartphone oder Tablet und genauso im Browser. Ihr könnt jederzeit zwischen den Plattformen hin und her wechseln. In Forge of Empires führt ihr ein Dorf durch die verschiedenen Epochen der Menschheitsgeschichte. Von der Steinzeit bis in die ferne Zukunft. Durch geschicktes Handeln und taktisches Geschick auf dem Schlachtfeld könnt ihr ein beeindruckendes Imperium erschaffen. Um euch den Start in Forge of Empires zu versüßen, bekommt ihr ein spezielles Podcast ohne richtigen Namen Starterpaket von 10 Euro in Form der Ingame-Währung Diamanten geschenkt, um euer Reich zu vergrößern. Nur jetzt, im Oktober. Diamanten sind eine virtuelle Spielwährung, die nicht bar auszahlbar und nicht übertragbar ist. Klickt jetzt auf den Link unter dieser Episode, registriert euch bei Forge of Empires und ihr bekommt das Paket automatisch ausgespielt.